Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Donald Trump macht ernst. Man sollte sich überhaupt keiner Hoffnung hingeben, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist, was wir hier in den letzten Wochen und Monaten erleben, Zölle, Dekrete und so weiter. Das alles folgt einem klaren Plan, einer klaren Ausrichtung hinsichtlich der zukünftigen Wirtschaftspolitik der USA. Glücklicherweise kennen wir diesen Plan und haben die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit euch sprechen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, der Kaffee steht bereit. Ihr könnt natürlich auch Tee trinken. Aber warum sollte man das machen, wenn es doch Kaffee gibt? So, ernstes Thema heute. Und ich musste zwei, dreimal ansetzen, weil ich auch bei mir selber merke, am Ende des Tages bewege ich mich ja in meinem eigenen Dunstkreis, man könnte auch sagen, meiner eigenen Bubble. Und natürlich ist das, was Donald Trump hier täglich von sich gibt, das ist für mich eine Provokation. Manchmal auch eine Provokation des Intellektes. Ich glaube, dass die Wirtschaftspolitik für die USA, das ziemlich offen ist, ob das der richtige Weg ist. Ich bin mir aber sicher, es wird zu einer stärkeren Spaltung der Gesellschaft führen. Ich glaube, dass diese Politik der Ausgrenzung eine ist, die für alle das Zusammenleben schlechter macht. Und ich möchte insbesondere, ich verstehe ja, wenn Dinge vereinfacht werden, aber wenn sie so vereinfacht werden, dass selbst ein Tamagotchi das versteht, dann gibt es ja Menschen, die sagen, und das war's? Das war's eben nicht. Und keine Sorge, jetzt kommt nicht 20, 25 oder 30 Minuten Trump-Bashing. Selbst mir ist das, was hier mit Donald Trump teilweise, ich will jetzt keine Medienschelte betreiben, aber es ist mir oft ein bisschen zu oberflächlich, als seien das irgendwie erratische Handlungen und ganz spontan hier und da. Und das würde bedeuten, Donald Trump bei weitem zu unterschätzen. Das, was Donald Trump hier macht, folgt einem sehr klaren Plan. Als Mensch sollte man vielleicht wissen, weil die USA nun mal eine strategisch relevante Rolle in der Welt spielen, wie dieser Plan aussieht, als Anleger aber ganz besonders. Und deswegen möchte ich genau darauf heute mit euch schauen, auf diesen wirtschaftspolitischen Plan der USA, der auch uns als Anleger, da komme ich dann im abschließenden Fazit dazu, eindeutig beeinflussen wird. Das ist nicht vorübergehend. Es kann natürlich sein, den Punkt spare ich jetzt mal heute auf, aus, also während der Midterm-Elections, beziehungsweise als Folge der Midterm-Elections könnte es sein, dass die Machtbefugnisse von Donald Trump nicht mehr die gleichen sind wie vorher hinsichtlich der Durchsetzungskraft. Und es kann natürlich sein, dass die Republikaner nicht die nächste Präsidentschaftswahl gewinnen mit einem, geht momentan, glaube ich, verfassungsmäßig in den USA nicht, dass Donald Trump nochmal antritt, wissen wir ja. Ja, anders als bei uns darf man eben nur zweimal oder J.D. Vance oder was auch immer. Es könnte aber eben auch ein demokratischer Präsident sein. Wir gehen mal davon aus, dass die demokratischen Prozesse in den USA noch laufen. Alles Grundannahmen, um die es heute aber nicht gehen soll, sondern darum ernst zu nehmen, was hier passiert. Und das alles steht schwarz auf weiß und ich habe es euch mal hier in die Shownotes reingepackt, nämlich das, was Stephen Miron, das ist der wirtschaftspolitische Berater von Donald Trump, geäußert hat. Und zwar schon seit Jahren geäußert hat. Erst weniger konkret, ziemlich konkret dann im November 2024. 41 Seiten hat das Ganze. Es geht hier nur um die Wirtschaftspolitik der USA. Ihr könnt diese 41 Seiten, es ist logischerweise auf Englisch formuliert, natürlich durchlesen. Und dann werdet ihr sehen, Punkt für Punkt für Punkt wird das abgearbeitet. Das ist nicht zufällig, was hier passiert. Das ist nicht sich erregen und dann wieder. Also natürlich ist die Verhandlungspolitik von Donald Trump immer die gleiche. Aber die Ziele dahinter, die sind sehr genau formuliert. Donald Trump selber wird sie wohl nicht formuliert haben. Das ist das letzte Mal Trump-Bash-India, das kann ich nicht versprechen. Aber Stephen Miron ist ja nicht nur der wirtschaftspolitische Berater im Hintergrund. Mittlerweile kennt ihn jeder, denn seit der vergangenen Woche sitzt er im Fed-Gremium als, die Dame ist ausgeschieden. Nennen wir das so? Ja, nennen wir so. Und vorübergehend, bis ein Nachfolger gefunden ist oder eine Nachfolgerin, macht das jetzt Stephen Miron. Der Mann hat die Agenda von Donald Trump geschrieben. Und ganz groß, das kann ich euch schon mal sagen, aber das sind eben nicht alle Implikationen, die da noch mit einhergehen, ganz groß oben drüber steht der Dollar. Der Dollar ist die Reservewährung, er ist stark, das war okay und das will man jetzt nicht mehr. Man will einen schwächeren Dollar und das kriegt man aber eben nicht einfach so. Wenn die gesamte, ja, die Überschrift dieses Pamphlets ist a User's Guide ist eigentlich sehr gut, to restructuring the global trading system. Darum geht es also, das globale Handelssystem umzubauen. Und wenn ihr jetzt keine Lust habt, die 41 Seiten durchzugehen, mache ich das gerne einmal für euch. Der Kern, habe ich schon gesagt, Überbewertung des Dollars, einfach durch seine Rolle als Weltreservewährung. Unausgeglichene Handelsströme gehen damit einher zulasten der US-Exportwirtschaft, Industrie und Arbeitsverlust im verarbeitenden Gewerbe. Und dann natürlich die enorm hohen Kosten der globalen Sicherheitsgarantie, also dieser militärische Schutzschirm, der geschaffen wurde. Die Diagnose in dieser Summary, in diesem Report. Das System wurde historisch bewusst so konstruiert, um Allianzen zu stärken. Heute aber, insbesondere im Hinblick auf China und Russland, ist diese, und so wird es da beschrieben, Großzügigkeit strategisch und wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Die Wurzel ist das Triffin-Dilemma. Triffin-Dilemma, belgischer Wirtschaftswissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, dass es für eine Währung irgendwann zu einem Problem wird, wenn diese Währung wie ein schwarzes Loch Kapital ansaugt, also zu einer dominierenden globalen Leitwährung wird. Triffin hat zum Beispiel ziemlich früh gesagt, eine Leitwährung wie der Dollar wird nicht funktionieren, wenn wir den Wert an den Goldpreis koppeln. Ja, das war ja vorher, vor Bretton Woods so. Und er hat recht gehabt. Die Kopplung an den Dollar wurde aufgegeben. Und dieses Triffin-Dilemma der Leitwährung ist eines, auf dem letztlich diese ganzen Gedanken basieren. Als Reservewährungshüter müssen nämlich die USA ständig Dollar-Assets in die Welt liefern. Staatsanleihen, sichere Treasuries, alles das. Und das erzeugt logischerweise und auch messbar und spürbar dauerhafte Leistungsbilanzdefizite. Und die wiederum halten den Dollar ja künstlich stark. Starker Dollar gleich Importe billig, Exporte teuer. US-Industrie verliert Wettbewerbsfähigkeit. Auch das ist mittlerweile bewiesen, haben wir gesehen. Die Folge: Werksschließung, Arbeitsplatzverluste, Verfall von Industrieregionen. Also ich weiß nicht, ob es in Chicago in einigen oder in, nehmen wir Detroit, ja, diese ehemalige blühende Autolandschaft, die dann immer wieder als Beispiel genommen wird für den Verfall einer ganzen Industrie. Das ist so. Und wir lassen jetzt mal weg, denn wir konzentrieren uns auf diesen Report, dass es dafür natürlich Gründe gab und dass man an anderer Stelle davon auch sehr profitiert hat. Wir konzentrieren uns auf das, was hier als Agenda für die nächsten Monate und Jahre steht. Und wenn ich mir die Geschwindigkeit anschaue, mit der diese Agenda umgesetzt wird, darf man durchaus in Monaten denken. Zwischen 2000 und 2011 wird hier vorgerechnet, das war das Erblühen der Globalisierung, gegen 600.000 bis 1 Million Industriearbeitsplätze in den USA verloren, mit massiven sozialen Folgeschäden. Die gesamte Argumentation ist in diesem Report sicherheitspolitisch aufgeladen, so könnte man das sagen. Also ohne eigene Stahlproduktion, Rüstungsindustrie, Schlüsseltechnologie, keine verlässliche nationale Verteidigung, Abhängigkeit von potenziellen Gegnern, zum Beispiel China, bei vielen kritischen Gütern, seltene Erden und, ist inakzeptabel aus Sicht von Steven Mirren. Chinesische Wirtschaftsspionage und Cyberangriffe werden explizit so genannt, ist nicht meine Deutung, verschärfen das Risiko. Die Bereitstellung der Reservewährung und des militärischen Schutzschirmes sind zwei Seiten derselben Medaille und beide führen zu einseitigen Belastungen für die USA. Aussichten. Wenn Verbündete vom Dollar- und Sicherheitssystem profitieren wollen, müssen sie auch größere Lasten bei Handel, Verteidigung und Marktöffnung tragen. So die Forderung. Welche Instrumente werden dafür verwendet? Tarife. Zum Beispiel wird darauf verwiesen, 2018, 2019 China-Zölle. Kaum Inflation in den USA, da die Yuan-Abwertung den Preiseffekt abwertete. Die Vorstellung ist, bei einem perfekten Währungsausgleich zahlen faktisch die ausländischen Konsumenten, das sind wir, und Produzenten die Zölle über den Kaufkraftverlust. Das Ziel: erstens Einnahmen für den US-Haushalt, zweitens Druck auf Partner zur Marktöffnung, drittens Verlagerung von Wertschöpfung in die USA. November 2024, es steht da schon. Umsetzungsvorschlag: graduelle Einführung. Was bedeutet das? Exakt so, wie es im April, Ende März formuliert wurde. Zum Beispiel, was man machen könnte: plus 2% Erhöhung der Zölle Monat für Monat, bis der Zielwert erreicht ist. Das würde Marktschocks minimieren und maximiert den Verhandlungshebel. So umgesetzt von Donald Trump. B. Währungspolitik. Das Ziel: unterbewertete Partnerwährung, insbesondere China, aufwerten lassen. Achtung! Das ist der Zeitpunkt, spätestens, wo man diesen Podcast abonnieren sollte, wenn man ihn auf YouTube hört, den Kanal. Denn das ist eine Einigung. Da haben wir eine Schnittstelle. China und die USA möchten meines Erachtens in dem Punkt in etwa das Gleiche. Nochmal, das Ziel: unterbewertete Partnerwährung, wir sprechen hier ganz wesentlich über den Yuan, aufwerten lassen. Und wenn die beiden Großmächte beide ein ähnliches Ziel verfolgen, beziehungsweise China hat grundsätzlich natürlich nichts von dieser Aufwertung, das ist aber im gewissen Rahmen im Hinblick auf die Stimulusmaßnahmen in China vollkommen akzeptabel. Deswegen bin ich einigermaßen bullisch für den chinesischen /Hongkong-Aktienmarkt auf Sicht der nächsten Monate. Möchte ich hier nochmal separat besprechen. Also, Kanal abonnieren und bei YouTube muss man auch die Alarmfunktion einschalten. Muss man machen, sonst kriegt man keine Nachricht, wenn das Video hochgeladen ist. Unilaterale Optionen. Also darüber hinausgehend, Einsatz des International Emergency Economic Powers Act. Exakt das passiert. Donald Trump hat in den ersten 30 Tagen oder 40 Tagen mehr Dekrete umgesetzt als alle anderen US-Präsidenten. Warum? Weil er gesagt hat, ich muss hier wirtschaftlichen Schaden von den USA abwehren. Und dazu hat er diesen International Emergency Economic Powers Act wieder und wieder und wieder verwendet. Man nennt ihn anders, weil man als Präsident ja einfach sagen kann, das ist halt ein präsidiales Dekret. Und das hört sich ein bisschen eklig an, aber bleibt mal sachlich. Reserveakkumulation, koordinierte Intervention, das heißt also auf dem Währungsmarkt direkt eingreifen, das machen die USA derzeit nicht. Multilaterale Optionen, Allianzen schmieden, um Währungsmanipulation, in dem Fall gegen den US-Dollar, einzudämmen. Aber auch da haben wir ansatzweise, ich weiß, es klingt immer ein bisschen sehr theoretisch, wir sehen es aber in der Praxis. Also, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen hier Tarife, wir machen einen wie auch immer gearteten Zolldeal und ihr müsst noch 600 Milliarden investieren. Diese 600 Milliarden Investitionen sind was? Sind Dollar positiv, logischerweise. Weil wer in den USA investiert, muss ja vorher seine Heimatwährung, in unserem Fall den Euro, in Dollar tauschen, um dann in Dollar einkaufen zu gehen in den USA. Das ist aber in dieser strategischen Überlegung durchaus drin. Vorteil für die US-Industrie: stärkere ausländische Währung, US-Exporte wettbewerbsfähiger. Und was ich bei dem Gedanken eben noch mitgeben wollte, wenn man sich fragt, wenn das doch alles so klar ist, warum steht denn der Dollar nicht bei Euro zum US-Dollar zum Beispiel nicht viel, viel höher, bei 1,60? Genau deshalb, weil das in graduellen Stufen stattfindet. Politische Rahmensetzung. Das Papier von Stephen Miron betont, dass die Handelspolitik künftig explizit möglichst immer mit Sicherheitsfragen verknüpft werden sollte. Das heißt also, der Zugang zum US-Markt wird dann ein Privileg statt Selbstverständlichkeit. Länder könnten also, genau das ist passiert, in Tarifkategorien eingestuft werden. Freunde versus neutrale Partner versus Gegner mit entsprechenden Zollniveaus. Ist so passiert. Kriterien: Gegenseitigkeit bei Zöllen, reziproke Zölle, Verhalten in Sicherheitsfragen, zum Beispiel wer zahlt wie viel in die NATO ein. Respekt vor geistigem Eigentum, das ist wohl überwiegend an China gerichtet. Zusammenarbeit bei Sanktionsdurchsetzung nach US-Lesart bedeutet das also, wer zukünftig vom amerikanischen Schutzschirm profitieren möchte, muss auch faire Handelsbedingungen aus Sicht der USA akzeptieren. Die Effekte für die USA sind hier natürlich über viele Seiten beschrieben, sollen positiv sein. Höhere Staatseinnahmen ohne Erhöhung von Einkommens- oder Unternehmenssteuern. Potenzial für Reindustrialisierung in High-Value-Sektoren, zum Beispiel Halbleiter, Pharma und so weiter. Stärkung der Verhandlungsmacht gegenüber China und anderen Handelspartnern. Reduzierte Abhängigkeit von geopolitischen Rivalen. Die Risiken, wie bei jeder vernünftigen Studie, sind die da natürlich mit drin. Finanzmarktvolatilität durch Währungsschwankungen, mögliche Vergeltungsmaßnahmen, zum Beispiel Zölle gegen US-Exporte, Umgehung durch Reexporte über Drittländer wie 2018, 19, haben wir gesehen, über Indien, China. Belastung von US-Exporteuren bei starker Dollaraufwertung, die in Phasen stattfinden darf, Stichwort Investitionen in den USA. Die geplanten Reformen passen in ein innenpolitisches Narrativ. Schutz amerikanischer Arbeitsplätze, America First, steht da drin, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Selbstbehauptung, steuerpolitisch, Tarife als Ersatz für Steuererhöhung, politische Kommunikation, und jetzt kommt's, steht da alles schon, ich kann es nur tausendmal betonen, die Ausländer zahlen für die US-Reform, nicht du, lieber US-Bürger. Das alles muss man natürlich im zeitlichen Versatz betrachten, denn Big Beautiful Bill zahlt, zumindest mal offiziell, natürlich der amerikanische Staatsbürger. Das Narrativ ist, ja, aber durch die ganzen Zolleinnahmen und das, was wir durch Doge eingespart haben, am Ende des Tages zahlst du nicht mehr. Das ist die ganz große Unbekannte. Die Deutung lassen wir aber heute mal weg. Wir konzentrieren uns auf das, was im Report steht. Der Autor skizziert einen fahrplanähnlichen Ansatz. Stephen Mirren sagt, zuerst wieder und wieder die Diagnose kommunizieren. Dollarüberbewertung, unfairer Wettbewerb, Sicherheitsrisiken für die USA. Check. Zweitens, Tarifpolitik graduell einführen, klare Kriterien definieren. Na, sagen wir mal check, graduelle Einführung sieht wohl anders aus, aber es ist sehr klar von Anfang an gewesen, die sollen kommen. Alle haben gedacht, es ist ein Drohmittel, sie sind gekommen. Drittens, Währungsmaßnahmen vorbereiten, einseitig und gemeinsam mit Verbündeten. Da sind wir in dem Bereich, der uns demnächst wahrscheinlich beschäftigen wird. Wenn wir davon ausgehen, dass alles abgearbeitet wird, ist das, was demnächst kommt. Momentan gibt es ja hier keine gemeinsamen Währungsmaßnahmen. Viertens, das gibt es bereits, Verknüpfung von Handelszugang mit Sicherheitskooperation, institutionalisieren. Und fünftens, industriepolitische Flankierung, Steueranreize, Deregulierung, Förderung kritischer Branchen. Das sehen wir derzeit noch nicht. Was wir sehen, ist das Streichen von Fördergeldern für Branchen, die die Trump-Administration nicht für förderungswürdig hält. So, das Ganze ist natürlich eine Reform in einem Ausmaß, welches die Vorstellung zumindest mal der letzten Jahre oder Jahrzehnte sprengt. Das ist eine strategische Handelsanleitung, die gar nicht den Anschein erweckt, als wolle man für alle alles verbessern. Das ist so ein bisschen, und es hat wahrscheinlich in der Vergangenheit auch nicht gestimmt, dass die Globalisierung insgesamt den Wohlstand auf der Welt erhöht hat, stimmt für die meisten Industrieländer. Dass wir aber am Ende des Tages stets als Wirtschaftsraum unseren eigenen Vorteil im Hinterkopf hatten, das ist wohl auch so. Man trifft sich, man schüttelt die Hände, aber die eigenen Interessen sind logischerweise gewählten Vertretern des Volkes die Nächsten. Das sollte so sein, das überrascht auch nicht. Das hier behauptet gar nicht, dass für alle alles besser wird. Das hier ist eine strategische Handelsanleitung für US-Interessen. Die USA tragen, sagen sie, unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche und sicherheitspolitische Lasten. Die Handelsordnung hat sich international aus Sicht der USA so entwickelt, dass sie nicht mehr zeitgemäß ist. Deswegen müssen amerikanische Wettbewerbsfähigkeit und Industriebasis reformiert werden. Und die Handelspolitik ist, da die USA der wichtigste Handelspartner für eine ganze Reihe von Nationen auf diesem Planeten sind, das Machtinstrument Nummer eins. Das müssen wir, Wir sind immer noch nicht bei meiner Deutung, sondern beim Report, nicht nur für ökonomische Ziele einsetzen, sondern auch für militärische und für geopolitische Einflussnahme. So. Und an dem Punkt, ich muss mal gucken, ich kann nicht gar nicht genau sehen, wie lange das läuft. Machen wir mal nicht normalerweise. Das ist das, was ich mit euch teilen wollte. Das ist, was ziemlich sicher in den nächsten Monaten passieren wird. Und ich möchte hier an der Stelle demnächst auch noch eine Einordnung vornehmen, was das ganz konkret für einzelne Branchen bedeuten könnte. Denn eines, wenn wir es jetzt mal nur aus Sicht eines Anlegers sehen, aus Sicht eines aktiven Anlegers, haben sich in diesem Jahr enorme Chancen ergeben. Das heißt, diese Volatilität im Markt, aber am Ende auch dieser klare Fahrplan, zum Beispiel auch im Kryptosektor, sind ja auch Chancen. Und die darf man durchaus nutzen. Für langfristige Anleger ist die große Frage, was passiert mit dem Dollar und in welcher Geschwindigkeit? 2008 stand der Euro gegenüber dem US-Dollar bei 1,60. Sollte der Dollar in der Art abschwächen, dass der Euro wieder auf 1,60 steigt, dann ist das eine Abwertung von 38%. Und diese 38% gehen natürlich komplett an Rendite für einen Euro-Anleger flöten, wenn er in US-Anlagen investiert ist. Deswegen kann ich, und nennt es heute unkonkret, aber dafür ist auch der Podcast da, etwas Hintergrund zu liefern. Ich halte amerikanische Staatsanleihen für denkbar unattraktiv. Selbst wenn sie mal wieder bei 4% oder 5% Zinsen landen sollten, für mich ist es uninteressant, hier zu investieren, weil genau dann, wenn wir hier erhöhte Zinsen sehen werden, vermutlich der Euro weiter aufwerten muss gegenüber dem Dollar. Zumindest mal ist das Risiko da. Und wenn ich 5% Zinsen bekomme und gleichzeitig wertet der Euro 5% auf, habe ich halt gar nichts gewonnen. Das ist das Einzige, was ich heute konkret mitgeben möchte. Und mit für euch der Gedanke, was passiert, wenn der Dollar jetzt jährlich 5% graduell gegenüber dem Dollar, gegenüber dem Euro abwertet? Was passiert das dann? Dann habe ich im Laufe der nächsten 10 Jahre, wenn wir jetzt historische Durchschnittsrenditen des MSCI World nehmen, halbiere ich die Rendite, die ich mit dem MSCI World Sparplan mache. Und wenn ich diese durchschnittliche Rendite halbiere, lande ich irgendwo bei 4,5% oder 5%. Das reicht meines Erachtens vielleicht gerade so, um die Kaufkraft zu erhalten, wird aber nicht möglich, wäre nicht geeignet, um ein Vermögen aufzubauen. Und das Einzige, was mich daran stört, dass man sagt, einfach weiter den MSCI World besparen und so weiter, ist, dass um uns herum sich die gesamte Welt ändert, man aber mit Scheuklappen davon ausgeht, und ich mache hier niemandem persönlich einen Vorwurf, es ist immer noch besser, in den MSCI World zu investieren, regelmäßig gar nichts zu machen. Einfach zu sagen, ja, aber das war, hat immer funktioniert. Es ist, funktioniert auch besser, als nichts zu machen. Aber dass wir hier eine grundlegende Veränderung sehen, das muss man auch mal akzeptieren. Ich würde dennoch für einen langfristigen Anleger, weil ich heute noch ein konkretes Fazit dranhängen möchte, Währungsspekulationen auf Sicht einer Dekade machen meines Erachtens keinen Sinn. Dafür ist viel zu unsicher, wann und in welcher Geschwindigkeit das passiert. Noch dazu besteht ja die politische Unsicherheit. Es könnte ja theoretisch in 2 oder 2,5 Jahren eine neue amerikanische Politik geben. Also, der langfristige Anleger sollte keine Währungsspekulation oder Währungsabsicherungsgeschäfte machen. Wer diversifiziert ist in seinem langfristigen Portfolio, ob nun über Einzelaktien oder über ETFs, der hat meines Erachtens ausreichend Schutz. Ich habe es häufig genug gesagt, persönlicher Anteil an US-Werten im langfristigen Portfolio liegt irgendwo, je nach tagesaktuellen Kursen, zwischen 45% und 50%. Wenn es bei euch 55% ist, ist es auch okay. Meines Erachtens ist es viel zu viel, wenn es 80% oder 90% sind. Dann ist man massiv abhängig von diesem Währungsverhältnis. Das möchte man nicht, aber es ist natürlich eure Entscheidung. Darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, wenn sich das so entwickelt, ist es für die US-Exporte natürlich günstig. Das heißt, amerikanische Unternehmen, insbesondere wenn sie exportieren und dann auf Dollarbasis bilanzieren, die profitieren ja davon. Ja, das heißt, es könnte sein, dass der allein da aufgrund dessen dann sich diese Werte besser entwickeln und zum Teil diese Währungsverluste wieder ausgleichen. Und last but not least, im aktiven Handel kann es auf Basis von Charttechnik natürlich immer mal ganz spannend sein, dann Strecken mitzunehmen im Euro gegenüber dem US-Dollar. Aber das würde ich, wie gesagt, von der Markttechnik abhängig machen und nicht einfach sagen, ich kaufe jetzt irgendwas, womit ich profitiere vom steigenden Euro-US-Dollar. Das ist nicht notwendig, für einen langfristigen Anleger sowieso nicht. Und das ist dann aber auch auf Sicht von Wochen und wenigen Monaten. So, ich weiß, das war eine ganze Menge heute, aber den Samstag nehme ich mir dafür. Und ich glaube, vielleicht, wenn ihr mögt, gebt ihr mir mal als Bestätigung dafür einen Daumen oder einen Kommentar oder abonniert diesen Kanal. Es gibt schon auch einige da draußen, da bin ich sehr, sehr sicher, die nicht nur haben möchten, Gold steigt, Bitcoin fällt, die Aktie XY steigt. Sich mit sowas mal im Hintergrund zu beschäftigen, es kann auch Spaß machen, auch wenn es manchmal ein bisschen bedrohlich ist. Wie gesagt, den Link zu dieser Studie, den packe ich euch unten in die Shownotes rein, wenn ihr euch selber ein Bild machen möchtet. Dann Cheerio und bis nächste Woche. Macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.